Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday hier auf meinsportradio.de. Wir blicken wieder voraus auf das kommende Wochenende in den europäischen Top-Ligen, formulieren wieder unsere 5 Fragen an das Wochenende und an die Top-Spiele in Europa und stellen wieder 3 gewagte Prognosen auf. Heute hier auf meinsportradio mit mir, mit Malte Asmus und unseren beiden Experten von 90 plus. Das sind heute der Christoph Albers und der Steffen Grunwald. Hallo ihr beiden.
Moin.
Moin. Hallo.
Und außerdem eine Stimme mit dabei, die ihr normalerweise auch schon von meinsportradio.de kennt und auch von Real Total, nämlich den Chefredakteur von Real Total, Nils Kern. Hallo Nils.
Hola, ¿qué tal?
Und dass du heute auch hier in der Sendung mit dabei bist, hat natürlich einen besonderen Grund. Wir schauen nämlich gleich zum Start natürlich auf die mit Spannung erwartete Partie vom Wochenende. Tag vor Heiligabend, Samstag, 13 Uhr, Anpfiff in Madrid. Der Klassiko stimmt nämlich mal wieder auf dem Programm. Real Madrid empfängt Barcelona, Nils. Und die Frage an dieses Spiel kann eigentlich nur lauten, kann Real Madrid doch nochmal an Barça rankommen?
Rankommen kann Real Madrid auf jeden Fall noch und denke ich auch mal werden die Königlichen auch dank einem Sieg am Samstag, aber ich glaube dann tatsächlich eher, dass die Liga doch eher schon gelaufen sein dürfte, also sie kommen nochmal punktemäßig ran, es wird nochmal ein engeres Rennen, aber die Meisterschaft ist dann den Katalanen doch kaum noch zum Nehmen, außer sie verlieren jetzt noch Stars wie Ter Stegen oder Messi auf lange Sicht, aber rankommen auf jeden Fall.
Also zumindest im Laufe der Saison, aber dann auch schon am Wochenende in diesem Spiel kann da verkürzt werden?
Ja, ich bin nicht fest davon überzeugt. Also ein Klassiko war schon immer oder jetzt in der jüngeren Vergangenheit oft so, dass der am Ende gejubelt hat, der vor dem Spiel schlechter dastand, also ein bisschen Rückstand auf den Erzrivalen hatte. Das hat man jetzt schon öfter mal gesehen und ja, das ist immer schwierig zu sagen mit der Formsache her. Und dann, wie gesagt, oft sind es dann doch eher die, wie jetzt die Königlichen, aktuell 11 Punkte zurück, aber auch eben ein Spiel weniger in der Tabelle. Und ja, da kann es eigentlich nur von dieser verrückten Klassiko-Logik her sein, dass die Königlichen da am Wochenende gewinnen und 3 Punkte gut machen auf Barcelona.
Das muss Nils als Chefredakteur von Real Total natürlich auch sagen. Christoph, du hast da aber so eine bisschen andere Meinung.
Ja, ich sehe den FC Barcelona definitiv ein kleines Stückchen vorne. Natürlich Real Madrid zu Hause, aber in dieser Saison auch nicht mehr die Heimmacht wie gewohnt. Und ich denke, dass der FC Barcelona momentan alles mitbringt, um Real dann auch in diesem Spiel eine neue Niederlage beizubringen. Gerade die defensive Ordnung, das gute Gegenpressing, was sie zum Beispiel auch gerade im Spiel gegen Valencia in der ersten Halbzeit gezeigt haben und die Ordnung mit den 2 Viererketten, glaube ich, sind jetzt nochmal neue Punkte, die Real Madrid noch nicht so kennt und die am Ende für Barcelona den Sieg bedeuten werden.
Aber Christoph, was auffällt, es fehlen ja ein paar Spieler, auch dann für den Klassiko sind fraglich oder fallen auf jeden Fall aus, Umtiti, Rafinha, Dembele, also um nur ein paar zu nennen, das ist ja durchaus auch ein Aderlass, den Barca da zu verkraften hat, zudem Messi zuletzt nicht mehr so ganz gut unterwegs und es gab ja in den letzten 4 Spielen auch 2 Remis. Ist das so eine kleine Delle in der Formkurve von Barca?
Von einer kleinen Delle würde ich jetzt noch nicht zwingend sprechen. Natürlich, wenn man sich rein die Statistik anguckt, gerade nach dem sensationellen Start, ist es sicherlich so, aber zum Beispiel auch das Spiel in Valencia hat gezeigt, dass man da jetzt auch eigentlich ja mit dem nicht gegebenen Tor 2-1 gewonnen hätte. Also ich denke mal, da braucht man sich formmäßig keine Sorgen machen. Was du ansprichst, die Verletzungsprobleme sind sicherlich eine Sache. Gerade der Ausfall von Umtiti ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber Thomas Vermaelen hat es in den letzten Spielen auch sehr gut gemacht und wurde auch immer besser. Seine Probleme im Spielaufbau sind nach wie vor vorhanden, aber er ist sehr gut im Zweikampf, hat wieder ein ganz gutes Timing gefunden. Also ich denke mal, dass es sich gerade nicht auf die defensive Stabilität auswirken wird. Ausfälle wie zum Beispiel Dembele sehe ich ja, als nicht so schlimm an, da er ja auch jetzt noch kein großer Faktor war. Die Spieler wie zum Beispiel Alcázar oder Deulofeu sind insofern schon schwerwiegender, als dass dann ein bisschen die Optionen von der Bank fehlen. Aber grundsätzlich sind sie in diesem 4-4-2 nach wie vor sehr, sehr gut aufgestellt. und haben zumindest so eine relativ starke oder fast bestbesetzte erste Elf zusammen. Um Messi würde ich mir zudem auch keine Sorgen machen. Klar, er hat jetzt am Wochenende viele Chancen liegen lassen, aber mit ein bisschen Wut im Bauch, denke ich, kann er auch im Klassiko mal wieder ein oder zwei Dinger machen.
Was sagt denn der Christoph zu der Sache, dass Barcelona diese Saison keine Topspiele kann? Also das ist auch, wo ich ein bisschen Mut drin sehe oder Hoffnung, dass Real Madrid gewinnt, weil Barcelona hat so gegen Atletico, weiß nicht, auch gegen Celta, einmal gegen Juve nicht so wirklich überzeugt. Valencia auch nur 1-1, obwohl man da ein Tor aberkannt wurde. Also das, kleine Gegner schießen sie aus dem Haus, aus dem Camp Nou, aber dann, wenn es mal gegen größere geht, da hapert es noch ein bisschen, oder?
Ja, ist durchaus ein Punkt. Allerdings würde ich das so ein bisschen differenziert betrachten. Also du hast es angesprochen, gegen Valencia wirklich sehr, sehr gute erste Hälfte. In der zweiten ein bisschen nachgelassen, aber Mentalität gezeigt. Mentalität haben sie auch gegen Atletico gezeigt. Und zum Beispiel das 0-0 gegen Juventus war aus meiner Sicht einfach nur abgeklärt. Da reichte das Unentschieden für Platz 1 und da haben sie das einfach relativ entspannt runtergespielt, jetzt ohne groß spektakulär zu sein, aber doch insgesamt recht dominant. Sicherlich ist das mental ein Faktor, dass du vielleicht noch kein Topspiel gewonnen hast, aber ich würde jetzt noch keinen generellen Trend ableiten. Und das Spiel gegen Celta Vigo würde ich sowieso mal ein bisschen ausklammern. Das ist ja der bekannte Angstgegner des FC Barcelona. Da sieht man ja öfter mal nicht so gut aus. Von daher würde ich mir jetzt im Vorwege da noch keine großen Sorgen machen, aber sicherlich ist es ein Punkt, dass dem FC Barcelona bisher in dieser Saison manchmal so ein bisschen denn am Ende am Punch gefehlt hat.
Alles klar.
Der fehlende Punch ja auch bei Real durchaus in dieser Saison öfter mal zu sehen, vor allem der Sturm, der ja nicht mehr so erfolgreich ist wie noch in den Vorjahren. Nils, jetzt gab es aber immerhin den Sieg bei der Club-WM. Gut, das ist jetzt sportlich nicht so besonders wertvoll, aber trotzdem wahrscheinlich ein psychologischer und Selbstvertrauenskick.
Ja, ganz klare Sache. Also man hat jetzt da den fünften Titel in diesem Jahr gewonnen. Das ist ein Rekord, das gab es noch nie in 115 Jahren Real Madrid. Und davor auch schon gegen Sevilla Selbstvertrauen getankt. Da hat man 5-0 gewonnen und da hat auch mal wieder dieser leichte Offensivknoten geplatzt. Man spielt ja in dieser Saison eigentlich selten schlecht, aber ist einfach sehr oft uneffektiv und geht dann irgendwie mit bei 20-5 Chancen, gibt es dann plötzlich nur ein 1-1. Das hat man schon öfter mal gesehen, ob jetzt oder auch Niederlagen gegen Betis oder Girona. Und ja, jetzt so langsam läuft die Offensivmaschinerie an. Das ist auch bei Cristiano Ronaldo, gibt es da so immer so einen Zeitpunkt in der Saison, wo es dann plötzlich wieder läuft. Das ist dann so eine Weltfußballer- oder Ballon d'Or-Entscheidung. Und ja, seitdem hat er jetzt schon wieder getroffen, auch im Finale dann den entscheidenden Freistoß reingebracht. Halbfinale auch getroffen bei der Club-WM. Also bei ihm läuft es hoffentlich. Hat jetzt allerdings auch Dienstag und Mittwoch im Training ausgesetzt. Mal sehen, was da noch wird am Donnerstag, nächstes Training. Aber ja, eigentlich sind die Königlichen jetzt wieder, haben sie die Spur gefunden und wollen natürlich, das hat man von Zidane und Co. gehört, für einen sehr schönen Jahresabschluss sorgen, weil das hat dieses Jahr mit, wie gesagt, 5 Titeln absolut verdient, dass man da dann auch nochmal ein kleines Ausrufezeichen gegen Barcelona setzt, um eben auch nochmal das Rennen in La Liga spannender zu machen.
Und sie würden sich natürlich auch ein Ehrenspalier der Spieler von Barcelona für eben diesen Weltpokalsieg wünschen. Nur jetzt haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Wie siehst du das, Nils? Ist das eine Diskussion, die Spieler irgendwo angeht, oder ist das mehr sowas, was von der Öffentlichkeit einfach aufgebauscht wird?
Och, das wurde durchaus von Spielern gestartet und dann in der Öffentlichkeit erst recht platt getreten. Also so viele Themen gab es bisher noch nicht im Klassiko, um die groß debattieren zu können, aber dann eben dieses Thema Passi oder Ehrenspalier für um einer anderen Mannschaft die Ehre zu erweisen. Das war das Thema so in den letzten Tagen. Hat dann auch unter anderem Cristiano Ronaldo nach dem Club-WM-Finale gesagt, dass sie das schön finden würden, wenn ihnen die Katalanen diese Ehre erweisen würden. Also einfach beim Einlaufen aufs Feld, dass dann die Katalanen Spalier stehen am Grasen und den Madrilenen applaudieren für den gewonnenen Club-WM-Titel. Das hat dann nicht lange gedauert, da haben dann die Katalanen reagiert, unter anderem Luis Suarez gesagt, wenn du in einem Wettbewerb vertreten bist, in dem dein Rivale Titel holt, dann stehst du Spalier, aber so haben die das eben für sich dann gesehen, wir sind nicht in der Club-WM vertreten, also machen wir das nicht. Das klingt einerseits nachvollziehbar, allerdings war das in der Vergangenheit schon ganz anders, da hat nämlich Barcelona selbst mal 2015, als sie die Club-WM gewonnen haben. Da haben sie danach ein Spalier von Betis Sevilla bekommen. Und dann 2006 war es andersrum. Da sind sie auf den frisch gebackenen UEFA-Cup-Sieger aus Sevilla getroffen. Da haben sich dann die Katalanen auch glücklich und fröhlich hingestellt und haben den Sevillanos applaudiert. Also verstecken sie sich da jetzt hin oder verlaufen sich da in eigenen Ausreden. Und ja, sie hätten Größe zeigen können, indem sie den Real Madrid den Spalier gewährt hätten. Und das zeigen sie jetzt nicht. Und ja, dann kam jetzt noch auch diese Meldung über Atleticos Klage zwecks der Griezmann-Verhandlung. Das passt alles ins Bild von diesem Messi und Club. Nein, nicht wirklich.
Christoph, kannst du diese Kritik nachvollziehen? Ich mache dich jetzt einfach mal zum Barcelona-Anwalt hier, weil du ja auch durchaus bei deiner Prognose, auf die wir auch gleich nochmal kommen, für Barcelona-Partei ergreifst.
Ja, also ich finde jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel auch den Club-WM-Titel in der Form auch ehrlich gesagt nicht so super wertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es ist ein Titel und es ist nominell auch der höchste Titel. Auf der anderen Seite ist es jetzt sportlich immer relativ wertlos aus meiner Sicht und dann gewinnt man einmal gegen Südamerika-Sieger und dann war es das. Von daher finde ich das jetzt nicht so super wichtig. Außerdem ist es ja natürlich immer so eine Sache, niemand steht gerne vor einem Spitzenspiel Spalier und geht dann aufs Feld. Von daher kann ich auch verstehen, dass man sich da als Spieler vehement dagegen wehrt. Klar, hat Nils sicherlich irgendwo recht. Es wäre ein Zeichen von Größe gewesen, wenn man sich hinstellt und den Respekt zollt. Auf der anderen Seite finde ich, dass es keine unbedingte Zwangsläufigkeit gibt, den Respekt dann eben zu zollen. Von daher sehe ich das ganze Thema gar nicht so wichtig an und kann die Barcelona-Spieler da auch durchaus verstehen. Deswegen sehe ich da auch keine Notwendigkeit, das zu tun. Aber auf freiwilliger Basis wäre das sicherlich irgendwo eine schöne Geste gewesen, dass man auch vor so einem Spiel nochmal auch dem anderen die Hand reicht, auch wenn es danach ordentlich zur Sache geht.
Nils hatte ja schon gesagt, er geht davon aus, dass Real Madrid den Meisterschaftskampf wieder etwas spannender gestalten wird. Geht ja auch von einem Sieg jetzt im Clásico aus. Christoph hält dagegen und sagt, Barcelona wird El Clásico ohne Gegentor gewinnen. Christoph, wenn man sich diese Bilanz nochmal anguckt, dass Real Madrid in immer mindestens 2 Tore in den letzten 20 von 23 Heimspielen geschossen hat, ist das eine sehr gewagte Prognose.
Ja, deswegen heißt die Rubrik ja auch so. Nein, ich beziehe mich da einfach mal so ein bisschen auf ein paar Punkte. Also zum einen, Ter Stegen ist in fantastischer Form, hält im Moment alles, was es überhaupt zu halten gibt, ist sehr, sehr gut dabei, mit Auge rauszukommen, eröffnet das Spiel sehr, sehr gut. Bei Ter Stegen sehe ich momentan den besten Keeper der Welt und bin mir deswegen auch sicher, dass er sich zumindest im Clásico kein Patzer erlauben wird. Die Viererkette funktioniert derzeit sehr gut. Auch die Außenverteidiger machen zuletzt einen sehr, sehr guten Job. Ich denke, Jordi Alba ist momentan auch auf seiner Position der Beste der Welt und wird zum Beispiel auch gerade die rechte Seite von Real Madrid mit dem offensivstarken Carvajal auch ordentlich unter Bedrängnis bringen und da sicherlich auch dafür sorgen, dass von der Seite aus gar nicht so viel offensiv kommen wird. Vermaelen und Piqué funktionieren gut zusammen. Rechtsverteidigung ist noch so ein bisschen offen, wer das spielt, ob das Nelson Semedo ist oder Sergio Roberto. Aber auch da sehe ich schon, dass das funktionieren könnte, auch wenn die linke Seite von Real Madrid aus meiner Sicht potenziell eher für Gefahr sorgen wird. Aber mit dem System mit 2 Viererketten wird man deutlich solider stehen und hat auch in den Spielen die Saison bewiesen, dass man ein sehr, sehr gutes defensives Konzept hat, sehr gut ins Defensiv oder beziehungsweise ins Gegenpressing kommt und so relativ früh schon den Ball zurückerobert. Und wenn das wirklich in der Vehemenz wieder gelingt, wie bisher auch zum Beispiel in der ersten Halbzeit gegen Valencia, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Real Madrid große Probleme haben wird, überhaupt zu Torchancen zu kommen und nur auf Einzelaktionen vertrauen werden kann. Dementsprechend glaube ich, dass Barcelona das Zeug dazu hat, das Spiel zu Null zu gestalten und ein Tor wird ihnen dann im Zweifel doch auch noch gelingen. Dafür ist die individuelle Klasse vorne auch zu groß.
Nils, wer wird verhindern, dass es eben doch nicht so kommt, dass Real auf jeden Fall Tore schießt und diese Serie zu Hause da fortsetzt und am Ende tatsächlich gewinnt, denn sie dann kann ja aus den Vollen schöpfen.
Zidane kann so ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Ja, wie gesagt, nur Cristiano Ronaldo ist noch ein bisschen fraglich, weil er eben Dienstag, Mittwoch nicht trainiert hatte, aber sicherlich nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der wird sich das nicht nehmen lassen. Barcelona ist ja auch einer seiner Lieblingsgegner. Und ja, Barcelona hat die beste Defensive der Liga mit erst 7 Gegentreffern und Ter Stegen ist ein Monster zwischen den Pfosten. Da ist man in Madrid doch hin und wieder ein bisschen anderes gewohnt zwischen den Pfosten. Also da ist die Torwartfrage immer irgendwie allgegenwärtig. Hat man keine so souveräne Nummer 1, aber ich glaube, in den letzten gefühlt 20 Klassikos hat Real Madrid immer getroffen, bis auf einmal, das war dann glaube ich 2015, da hat dann tatsächlich Barcelona 4-0 in Bernabeu gewonnen. Sowas wird natürlich vermieden werden, damals noch Rafael Benitez und ja, wie gesagt, Klassikos sind immer untippbar, aber in Klassikos, das ist klar, fallen auch immer Tore und zu 0, ob da Barcelona in Bernabeu gewinnen kann, hui, da muss schon einiges schief gehen und ich glaube, nach den jüngsten Erfolgen der Königlichen ist das kaum möglich, zumal man eben auch ja so ziemlich mit der Top 11 antreten kann. Zinedine Zidane hat sogar die Qual der Wahl, nimmt er jetzt sogar den frisch zurückgekehrten Gareth Bale wieder mit ins Spiel, der hat jetzt auch zweimal gut als Joker funktioniert bei der Club-WM. Mateo Kovacic wäre einer, der hat in der Supercopa den beiden Siegen von Real gegen Barcelona, hat er Messi ausgeschaltet als Manndecker, waren überragende Spiele von ihm. Das wird noch knifflig für den Franzosen. Da ist man Personal sicherlich besser aufgestellt als die Katalanen. Aber ja, ich sage klar, das wird ein 2-1.
Also 2-1 sagst du für Real. Christoph hat gesagt, zu 0 auf jeden Fall für Barca. Steffen, wir nehmen dich mal mit rein. Jetzt darfst du gleich ausführlich zur Premier League sprechen, aber vorher darfst du deinen Tipp zum El Clásico abgeben.
Ja, hier wurden ja fantastische Argumente auf beiden Seiten vorgelegt. Ich denke aber, also jetzt nicht unabhängig der Argumente, sondern einfach, weil ich ja auch so ein bisschen dann doch mehr auf oder ein bisschen mehr auf Barcelonas Seite stehe, denke ich auch, dass die Katalanen das machen werden. Zu 0 ist ja, wie du selbst schon gesagt hast, dann doch sehr gewagt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass gerade ein Messi, der mit Wut im Bauch spielt, weil ja, die vergebenen Torschancen lassen einen Knipser wie ihn natürlich nicht unbedingt ruhig schlafen. Und mit dieser Wut im Bauch denke ich, dass er zu alter Höchstform nochmal aufläuft und dafür verantwortlich sein wird, dass Barcelona das Ding knapp gewinnen wird.
Also ein Tipp in Zahlen?
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es wird wie Anfang des Jahres, dass es ein 3-2 wird.
Okay, also auf jeden Fall viele Tore kurz vor Heiligabend. Natürlich auch interessant. Das soll's erstmal für El Clásico gewesen sein. Ich verweise euch aber schon mal auf den Freitag. Da werden wir nochmal die letzten Informationen zu Real Madrid gegen Barcelona abfragen. Dann Nils Kern nochmal wieder begrüßen dürfen, Chefredakteur von Real Total hier bei uns auf meinsportradio.de. Nils, erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die Teilnahme hier beim 90 Plus on Air Matchday.
Sehr gerne, wir hören uns Freitag. Bis dann.
Und wir machen gleich weiter mit der Premier League hier bei uns bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. El Clasico haben wir eben besprochen. Jetzt schauen wir in die Premier League. Auch da wird's am Wochenende ja spannend. Vor allen Dingen am Freitag schon. 20:45 steigt nämlich das Duell zwischen Arsenal und Liverpool. Fünfter gegen Vierter aktuell. Liverpool ja am Wochenende wieder an Arsenal vorbeigezogen, beziehungsweise momentan auf jeden Fall vor Arsenal. Aber gewinnen die Gunners zu Hause gegen Liverpool, könnten sie sich ihren alten vierten Platz wieder zurückholen. Den vierten Platz, den sie ja so gefühlt irgendwie seit Jahren inne hat. Arsenal gehört ja irgendwo für die meisten Fußballästheten bzw. Fans der Premier League in die Top 4 und da in der Rangfolge eben auch auf den vierten Platz. Steffen, deine Frage, holt sich Arsenal jetzt am Wochenende schon diesen, ihren vierten Platz zurück?
ganz genau. Das ist dann doch, denke ich mal, wenn es wirklich ums Spiel geht, dann doch eher ein Faktor, der hinten ansteht. Arsenal hat, glaube ich, gerade ein paar andere Problemchen, als sich darüber Gedanken zu machen, ob's ihr vierter Platz ist und ob sie den jetzt zurückholen können. Viel wichtiger sind die drei Punkte, da man jüngst zuletzt gestern im Pokal gegen West Ham gewinnen konnte, aber davor dann aus den letzten vier Ligaspielen lediglich einen Sieg davon tragen konnte und das dann doch so einer kleinen Krise gleichzusetzen ist, dass das natürlich von den Erwartungshaltungen her anders ist, das weiß ja auf jeden Fall unser Chefredakteur Chris McCarthy. Das Torverhältnis steht bei 31-20, das ist ja nicht wirklich viel sagen. 31 ist für die, also 31 geschossenen Tore ist für die Offensive ja doch etwas über dem Durchschnitt. 20 Gegentore ist jetzt nicht sonderlich viel sagen für die Verteidigung. Und das sind halt auch die Gründe, warum man oft unnötig Punkte liegen lässt.
Unnötig Punkte eben liegen gelassen, schon einige Male in dieser Saison. Arsenal 10-mal gewonnen, 5-mal verloren, 3-mal unentschieden gespielt. Liverpool 9-mal gewonnen, 7-mal unentschieden gespielt, 2-mal verloren. Christoph, wie siehst du die Problematik um Platz 4 beziehungsweise um dieses Spiel?
Also ich muss sagen, Arsenal war ja ursprünglich auch oder ist in dieser Saison auch nach wie vor sehr, sehr heimstark und weiß auch gerade zu Hause immer wieder ganz gut zu gefallen. Ich sehe da schon, dass sie auch die Qualität haben, auch das Spiel zu gewinnen. Aber Liverpools großes Trumpf ist natürlich die Offensive, gerade ja die ja Fab Four da vorne rund um Salah, Mané, Firmino und Coutinho sind natürlich eine Wucht und da sehe ich tatsächlich die Arsenal-Defensive individuell nicht gut genug besetzt, um da dagegen halten zu können. Gerade wenn Mo Salah einen guten Tag hat, wie in letzter Zeit so oft, denke ich, wird es sehr, sehr schwer, da hinten die Null zu halten, beziehungsweise die Gegentoranzahl relativ gering zu halten. Von daher denke ich mal, dass der FC Liverpool das Spiel in der Offensive entscheiden wird. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der FC Arsenal das nächste oder die nächste bittere Niederlage einstecken muss.
Und das wäre natürlich eine bittere Niederlage, denn ja, aus diesen Europacup-Plätzen rauszufallen, zumal ja auch die Konkurrenz dahinter durchaus Ambitionen hat, an diesem Wochenende auch selber entscheidend zu punkten und dann vielleicht auch an Arsenal vorbeizuziehen, die ist natürlich groß. Mesut Özil, Steffen, am letzten Wochenende mit einem tollen Tor überzeugt und auch nicht nur mit dem Tor, sondern auch mit einem tollen Spiel. Ist das jetzt, kommt er jetzt langsam wieder ein bisschen mehr in Wallung? Er hatte ja zwischendurch auch Hänger in dieser Saison.
Genau, und gerade diese Hänger waren natürlich dafür verantwortlich, dass viel Diskussion um ihn herrschten. Verlängert er nicht? Geht er nicht? Und ich denke mal, dass diese Diskussion ja auch nicht spurlos an einem vorbeigehen. Und im Moment oder jetzt jüngst hat er wieder angefangen, die Argumente für sich zu sammeln. Du hast es angesprochen, er hat ein tolles Spiel gezeigt und jetzt kann er langsam immer weiter zum spielentscheidenden Faktor aufsteigen, da gerade Alexis Sanchez, der ja selbes Vertragsdilemma aktuell erlebt, aktuell nicht in Form ist, da er gerade in den vergangenen Spielen oftmals dazu neigte, zu verbissen den Ball oder am Gegenspieler vorbeizudribbeln. Das gelang dann in der Vielzahl eher nicht. Und dementsprechend waren dann gute Konter- oder Angriffsmöglichkeiten vergeben worden. Und dementsprechend kommt es vielleicht aktuell noch ein Stück mehr auf Özil an. Und man darf gespannt sein, ob er es schafft, diesen Erwartungen gerecht zu werden und den Druck, der auf seinen Schultern lastet, in positive Energie umzuwandeln.
Wir kommen gleich nochmal zu diesem Spiel zurück, weil am Wochenende steht ja nicht nur das Duell Arsenal gegen Liverpool auf dem Programm, sondern es gibt nochmal das Duell Liverpool gegen London, nämlich bei Everton gegen Chelsea. Everton ja im Grunde auch Liverpool, das ist ja der Lokalrivale des Liverpool FC und die treffen zu Hause auf Chelsea. Die Toffees unter Sam Allardyce bisher ungeschlagen haben nach diesem wirklich miesen Saisonstart und dieser ja eigentlich so großartigen Transfersaison, wo sie für fast 200 Millionen Euro eingekauft haben, aber dann eben so versagt zu Beginn der Premier League Saison, sind langsam erst wieder in Tritt gekommen. Steffen, unter Allardyce klickt das Ganze jetzt wieder, bleibt Everton unter ihm auch gegen Chelsea ungeschlagen?
Um das mal vorwegzunehmen, ich glaube nicht. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Fakten, die das Spiel betrifft. Nämlich Everton, wie du gesagt hast, ist mittlerweile wirklich in guter Verfassung, konnten ein Euroleague-Spiel gewinnen und drei Premier League-Spiele. Ansonsten dann noch ein Unentschieden gegen Liverpool, wo man ja zugegebenermaßen nicht in der Siegpflicht stand. Und das ist natürlich, ja, diese Formkurve ist natürlich so der allseits beliebte Trainereffekt. Und jetzt kommt natürlich mit dem FC Chelsea kommt ein Club nach Liverpool zu Everton, wo man zeigen kann, wie weit die Mannschaft gereift ist und ob sie diesen Trainereffekt oder das, was Allardyce einbringen konnte, auch in einen Sieg gegen Chelsea ummünzen können.
Oh. Christoph, wie siehst du's?
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen überrascht davon, dass Sam Allardyce so gut eingeschlagen ist. Für gewöhnlich ist Big Sam ja immer so ein bisschen der Mann, der dann am Ende doch noch den Klassenerhalt sichern soll oder irgendwie gerade nochmal so im Prinzip den Jörg Berger des englischen Fußballs verkörpern soll. Aber unter ihm überzeugt der FC Everton wieder. Gerade Rooney erzielt wieder Tore und auch zum Beispiel jetzt Gylfi Sigurdsson fügt sich besser ein. Die Youngster kommen gut durch. Ich meine, das sind ja Kenny, Holgate, Davies, Calvert-Lewin. Das sind alles gute Jungs und so wie die momentan auch spielen, auch gerade zu Hause, kann ich mir sogar durchaus vorstellen, dass sie Chelsea gefährlich werden können. Chelsea ist zwar auch in ganz guter Form, aber haben zum Beispiel auch gegen West Ham verloren, die ja in einer relativ ähnlichen Situation waren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da eine Überraschung gibt.
Also sind wir gespannt. Auf jeden Fall die prägnante und die gewagte Prognose, die Steffen zu diesen beiden Spielen in der Premier League aufstellt, ist, dass jeweils die Mannschaft aus London gewinnt.
Ganz genau. Ich setze darauf, dass das Duell London gegen Liverpool 2-0 für die Hauptstädter ausgehen wird. Wobei mit 2-0 natürlich die jeweiligen Spiele gemeint sind, keine Endergebnisse. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass Arsenal, wie Christoph es vorhin angesprochen hat, extrem heimstark ist. 8 Siege, 1 Niederlage aus 9 Spielen. Das ist wirklich richtig brandgefährlich. Und mit dieser Heimmacht und den heimischen Fans im Rücken, könnte man es schaffen, die Liverpooler Angriffsbemühungen auf Eis zu legen und mit Ach und Krach dann vielleicht den Sieg nach Hause oder zu Hause lassen. Chelsea dagegen wird gewarnt sein gegen West Ham. Ja, ich nenne es mal einen Betriebsunfall. Das war wirklich alles andere als gut, was sie da gespielt haben. Und dementsprechend wird auch Antonio Conte, der auch ein kleines Taktikgenie ist, wird seine Männer jetzt so fokussieren und einstellen, dass sowas auf keinen Fall wiederholt wird. Gerade aufgrund der Form von Everton muss man natürlich doppelt gewarnt sein. Des Weiteren gibt es oder sind es aktuell 3 Punkte Rückstand auf Manchester United. Diese will man natürlich auf keinen Fall größer werden lassen, da man ja immer noch vielleicht aktuell nicht in Richtung Tabellenspitze, aber doch auf jeden Fall auf dem Platz des Vizemeisters schielt. Und als zweitbestes Auswärtsteam, finde ich, hat man auch ein Recht dazu. Und dementsprechend tippe ich, dass die Duelle jeweils für die Londoner Mannschaft entschieden werden.
Christoph, glaubst du auch, dass es ein klares 2-0, also beide Londoner sich durchsetzen werden? Oder sagst du, nö, 1-1 oder vielleicht der komplette Liverpool-Sieg?
Also ich glaube, dass Liverpool mindestens einen holen wird. Ich glaube tatsächlich, dass der FC Liverpool bei Arsenal mindestens einen Punkt holt. Und auch, wie gesagt, bei Everton kann ich mir durchaus auch eine Überraschung vorstellen. Von daher bin ich mir sehr, sehr sicher, oder sehr, sehr sicher nicht, aber ich denke schon, dass die Liverpooler mindestens in einem Spiel Punkte holen werden, wenn nicht sogar in beiden.
Also, dann lass das Ganze doch nochmal in ganz konkreten, harten Zahlen ausdrücken. Was glaubst du? Deine Tipps?
Liverpool gewinnt 2-1 und Everton erkämpft sich in 1-1.
Und Steffen, du auch nochmal mit einem ganz, ganz genauen Tipp für jedes Spiel?
Arsenal gewinnt 2-1 und Chelsea gewinnt 3-1.
Also auf jeden Fall Tore satt, wie du ja eben auch schon für den Klassiko versprochen hast. Deine Tipps gefallen mir. Das ist für den neutralen Fan immer sehr interessant, wenn das wirklich so einkommt. Wir werden es natürlich am Wochenende verfolgen. Die die Premier League natürlich genauso wie La Liga beziehungsweise wie El Clasico werden wir natürlich verfolgen und wir werden auch gleich nochmal in La Liga zurückgehen, denn da steht ja noch ein weiteres Spiel vorne auf dem Programm. Da duellieren sich ja auch noch Valencia und Villarreal und auf dieses Duell werden wir dann auch gleich noch eingehen. Der dritte gegen den sechsten, das verspricht auch Spannung am Samstag um 16.15 Uhr, wird ja ebenso wie die anderen Partien auch bei DAZN übertragen. Da kann man dabei sein und gleich hier alles Wichtige über dieses Spiel hören bei 90 Plus und Airmatchday auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir blicken zu unserer vierten Partie und stellen die vierte Frage an den Spieltag in den europäischen Top-Ligen, an die Partie Valencia gegen Villarreal. Und da fragen wir uns, gibt's den nächsten Rückschlag für Valencia im Derby della Comunitat? Christoph?
Ja, das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Frage, weil Valencia gerade in den letzten Spielen doch ziemlich in Straucheln gekommen ist nach dem tollen Saisonstart, denn auch mit dem 1:1 gegen Barcelona, man war wirklich drauf und dran, sich in dieser Saison zumindest ganz gut als zweite Kraft zu etablieren und jetzt gerade in den letzten Spielen mit Niederlagen gegen Eibar und Getafe, ja, ist man jetzt auf Platz 3 zurückgerutscht und kann auch noch von Real Madrid eingeholt werden, also man droht wieder so ein bisschen durchgereicht zu werden und dann sich am Ende, ja, mit Teams wie Sevilla oder auch Villarreal dann am Ende um die europäischen Plätze kämpfen müssen. Das ist nicht wenig überraschend, das war ja auch in der letzten Saison mit dem FC Sevilla ähnlich. Doch es ist ja sehr, sehr schade und Valencia hat jetzt die Möglichkeit, sich zumindest so ein bisschen zu rehabilitieren im Derby gegen Villarreal. Villarreal, für alle, die es nicht wissen, ungefähr 60 Kilometer weg von Valencia, aber es ist ein bisschen das neue Derby für beide Mannschaften, weil Levante denn sportlich ja doch nicht so relevant ist. Und es ist immer ein sehr, sehr interessantes Derby gewesen, zumindest ungefähr seit der 2000-Wende. Villarreal war in den letzten Jahren meistens ein bisschen stärker als der FC Valencia und hat auch in dieser Saison eine sehr, sehr interessante Mannschaft beisammen, war aber zuletzt auch nicht so gut drauf. Valencia, haben wir auch schon viel drüber gesprochen in diesem Podcast, hat natürlich eine sehr, sehr gute Offensive, hat aber auch in der Defensive große Probleme und könnte demzufolge auch gegen den gefährlichen Angriff der Villarreal-Mannschaft um Bakambu und auch um Carlos Bacca durchaus Probleme kriegen. Ich glaube, das könnte eine durchaus torreiche Partie werden, die sehr, sehr spannend zu beobachten wird und die auf jeden Fall auch fußballerisch einiges zu bieten haben wird.
Villarreal aus den letzten 5 Ligaspielen nur einen Sieg eingefahren, den gab es am letzten Spieltag bei Celta Vigo mit 1-0, davor dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Steffen, diese Bilanz spricht jetzt nicht unbedingt gerade fürs gelbe U-Boot.
Nein, auf keinen Fall. Zumal sich diese Niederlagen auch so ein bisschen zwangsläufig in der Tabelle wiedergespielt oder widerspiegeln und wiedergespielt haben. Und zwar hat man den Anschluss so ein bisschen an Sevilla verloren. Die 5 Punkte, die man jetzt auf dem 5. Platz Rückstand haben, ist natürlich, ja, im Endeffekt irgendwo zu erwarten, klar. Aber auch ich finde, dass muss nicht unbedingt der Anspruch von Villarreal sein. Wenn man schon da oben mitkämpft, dann sollte man da auch sich zu keinem Zeitpunkt aufgeben und genau das oder genau mit dieser Siegesserie jetzt können sie natürlich gegen Valencia anfangen. Also ich meine, es gäbe kaum einen besseren Anlass, um jetzt ja vor Weihnachten sich selbst zu beschenken.
Selbst beschenken, obwohl eben einige Ausfälle zu beklagen sind, Christoph?
Das sind unter anderem Ruben Semedo, Bruno Soriano und Nicolas Sansone. Das sind alles 3 potenzielle Stammspieler. Gerade Semedo ist auch ein sehr guter Spieler, der in der Innenverteidigung und auf der 6 eingesetzt werden kann. Er hat sich im Spiel gegen Barcelona verletzt und hat bis dahin auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Gegen Barcelona hat Villarreal sich sehr gut verkauft über weite Strecken und stand auch sehr kompakt und hat Barcelona wirklich auch lange Zeit ziemlich wehgetan. Irgendwann hat sich das dann ein bisschen gelöst und die Räume wurden zu groß. Doch man hat zumindest angedeutet, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch eine große Mannschaft zu ärgern. Und mit den Spielern, die immer noch da sind, wie eben Bakambu, wie eben Bakka oder auch Rodrigo im zentralen Mittelfeld, sind nach wie vor ausreichend starke Spieler vorhanden. Also ich würde das Ganze dementsprechend noch nicht ganz so vorentschieden sehen. Und deswegen würde ich auch so ein bisschen die jüngste Schwächephase relativieren, weil der eben auch unter anderem im Spiel gegen Barcelona dabei war.
Also von daher nicht ganz so aussagekräftig. Meinst du, was meinst du denn als Tipp?
Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel. Wie schon angesprochen, ich denke, es wird auch torreich. Ich habe mir so im Vorfeld gedacht, könnte auch durchaus ein Unentschieden werden. Valencia allerdings auch zu Hause ganz gut. Ich glaube, es wird knappes 3-2 für Valencia, dann 2-2.
Oh, auf jeden Fall auch torreich, Steffen.
Ich tippe auf ein 2-1 für den Tabellendritten La Liga, 2-1 für Valencia.
Also gucken wir, ob es so eintrifft und gucken wir weiter hier bei 90 Plus und R Matchday auf unsere letzte Frage und die wird an die Serie A gestellt, nämlich an das Topspiel dort, Juventus gegen die Roma. Samstag 20:45 ist es soweit, dann wird diese Partie gespielt und bei uns gleich besprochen. Hier bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Und apropos meinsportradio.de, schaut euch mal auf unserer Webseite um, schaut euch unsere Auswahl an Sportarten, die wir abdecken mit unserem Podcast und abonniert eure Lieblingspodcasts einfach und ohne große Mühe, dann habt ihr immer die aktuellsten Inhalte bei euch auf euren Podcatchern. 90 Plus und Matchday auf meinsportradio.de, Juventus gegen die Roma, die letzte Partie, die wir in unserer Sendung heute hier untersuchen und zu der wir eine Frage formulieren und bei diesem Duell, da geht es ja in der Serie A um ein bisschen was, zumindest für die Roma, die könnte nämlich mit einem Sieg zumindest virtuell an Juve vorbeiziehen, Juve ja momentan Tabellenzweiter, einen Platz hinter Napoli und bei optimalem Verlauf könnte Juve ja sogar in dieser Partie an Napoli vorbeiziehen, hängt natürlich immer davon ab, wie Napoli sich dann am Wochenende schlägt und Napoli empfängt ja zu Hause Sampdoria. Also da ist ein Sieg auch nicht immer unbedingt schon von vornherein allzu kalkulieren. Aber unsere Frage an den Matchday und an das Spiel Juventus gegen Roma ist folgende. Schiebt sich die Roma virtuell an Juve vorbei, Christoph?
Ja, das geht einfach, also spielt natürlich in erster Linie darauf an, dass die Roma noch Nachholspiel in der Hinterhand hat und derzeit in Schlagdistanz ist zu Juventus Turin. Die Roma hat 16 Spiele und 38 Punkte, während Juventus 17 Spiele und 41 Punkte hat. Und sollte die Roma jetzt das Spiel gewinnen und auch das Nachholspiel gewinnen, dann wäre man vorbei. Die Roma ist ja momentan so ein bisschen außen vor, zumindest medial, was die Meisterschaft angeht in Italien, obwohl sie eigentlich mittendrin sind. Momentan betrachtet man ja meistens nur Napoli, Juve und Inter, aber die Roma ist noch voll dabei. Die Roma spielt allerdings im Nachholspiel auch gegen Sampdoria, wie du schon angesprochen hast. Keinesfalls ein sicherer Sieg, aber zumindest denkbar, dass man da auch Punkte holt. Die Roma überzeugt vor allem mit einer sehr, sehr starken Defensive. Und spielt aus der Ordnung heraus sehr, sehr effizient. Das ist aber im Prinzip auch genau das, was man Juventus in den jüngsten Topspielen, zum Beispiel gegen Inter oder auch gegen Napoli, zugutehalten müsste. Sie sind immens effizient und waren sehr, sehr abgezockt in den Spielen. Gegen Neapel 1-0 gewonnen, gegen Inter 0-0 geholt. Beide Male sehr wenig anbrennen lassen, sehr souverän gewesen, gegen zwei sehr unterschiedliche Gegner. Und ich glaube auch, dass es für die Roma mit ihrer Effizienztaktik sehr, sehr schwer werden könnte gegen eine Mannschaft, die ebenfalls sehr, sehr effizient auftreten kann. Auch wenn sie nebenbei noch ganz die beste Offensive der Liga haben.
Und auswärts, Steffen, ja auch noch ungeschlagen ist. Also die Roma, die weiß, wie man auf des Gegners Platz punkten kann.
Ganz genau. Und das ist auch der Grund, weshalb Rom, wie Christoph es gesagt hat, auf jeden Fall noch im Meisterschaftsrennen mit dabei ist. Wie gesagt, wenn sie jetzt das Spiel gegen Turin gewinnen, sind sie punktgleich und ja, diese beste Defensive von 10 Gegentoren, das ist ja wirklich eine grandiose Leistung. Der Angriff ist zwar der schwächste von den Top 6, allerdings brauche ich da auch nicht viel mehr zu sagen. Die Punkte sprechen ja für sich. Das ist einfach effizient. Und gerade weil Juve ja auch gerade defensiv sehr, sehr stark ist, denke ich, dass das ein Spiel wird, auf was sehr lange sehr spannend sein wird, wobei aber viel im Mittelfeld die Zweikämpfe entscheidend sein werden. Und ich denke nicht, dass es allzu viele Tormöglichkeiten geben wird. Und dementsprechend wird es auch hier auf die Effizienz der jeweiligen Teams ankommen. Du hast es angesprochen, diese Auswärtsstärke von Rom ist natürlich, keine Niederlage, 5 Siege, 2 Unentschieden sind, was die Tabelle angeht, aktuell aufgrund des Nachholspiels nur Platz 5, aber auswärts erst 3 Gegentore kassiert. Und ich denke mal, da wird sich Allegri richtig was einfallen lassen müssen.
Das ist ja was Allegri durchaus beherrscht, Christoph. Also sich taktisch auf die Gegner einzustellen und dann entsprechend auch die Stärken seiner Mannschaft zu formieren. Und das hat er ja im Laufe dieser Saison auch immer besser in den Griff gekriegt. Du hast ja vorhin die Topspiele gegen Napoli und Inter schon erwähnt. Gerade gegen Inter, da war Juve ja drückend überlegen, hatte eigentlich viel Pech auch, dass eben Mandzukic das Quergestänge getroffen hat, dass da eben mehrfach auch das Aluminium rappelte und dass Sead Handanovic im Tor stand.
Ja, das ist sicherlich ein gewaltiger Punkt. Handanovic unglaublich stark in dieser Saison und auch Inter ja unglaublich gut defensiv. Von daher, das ist schon mal so ein bisschen die Richtung, in die es gehen könnte. Aber ich glaube, dass Juventus im Zweifel einfach genug individuelle Klasse hat, um das zu entscheiden. Und der Punkt ist bei Juventus ja auch, dass sie sehr, sehr viele verschiedene Spielertypen haben, die eine Mannschaft ganz unterschiedlich bearbeiten kann und so auf ganz verschiedene Wege zum Torerfolg kommen kann. Also zum einen der sehr, sehr abschussstarke und schlitzohrige Gonzalo Higuain, der künstlerisch veranlagte Dybala, aber auch zum Beispiel der Neuzugang Douglas Costa mit seiner Physis, mit seinem Tempo. Da hast du noch Mandzukic mit seiner Kopfballstärke. Ich glaube nicht, dass es über eine ganze Partie der Roma gelingen wird, das zu unterbinden. Ich glaube, dass Juventus das Spiel knapp gewinnen wird. Ich tippe auf 1-0.
Ein 1-0 für typisches Juve-Ergebnis dann eben auch in so einem Spitzenspiel und gerade in einem Spiel, wo es dann eben vornehmlich auf die Abwehr ankommt. Steffen, du rettest mich jetzt wieder und sagst, das gibt kein so typisches Klischee-Serie A-Ergebnis.
Nein, also ich glaube tatsächlich nicht, dass Juve das Spiel gewinnen wird, einfach weil ich Roma aktuell so gefestigt sehe, dass sie auf jeden Fall was mitnehmen. Ich denke, das Spiel entscheidet sich recht spät, sprich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein entscheidendes Tor in den letzten 10 Minuten fällt, aber ich gehe auf ein 1-1 Unentschieden.
Also, friedliche Punkteteilung, obwohl, friedlich wird's wahrscheinlich auch nicht, da wird's schon entsprechend zur Sache gehen und von daher auch beste Unterhaltung dann am Samstag um 20.45 Uhr geboten sein. Schaut auf jeden Fall rein und hört auf jeden Fall weiter meinsportradio.de, gerne auch während der Feiertage, da könnt ihr euch ja einiges an Podcasts dann runterladen, was ihr euch dann gemütlich unter dem Weihnachtsbaum in besinnlicher Atmosphäre reinzieht, ganz egal, ob bei uns auf der Webseite, im Podcatcher eures Vertrauens oder mit unserer App für iOS und Android. Die gibt's kostenlos, nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über und bietet euch hier so viel Zugriff auf alles, was wir hier auf meinsportradio.de auch mit den Kollegen von 90plus so veranstalten. Und bei den Kollegen von 90plus, bei Steffen und bei Christoph, da bedanke ich mich für die Teilnahme heute hier bei 90plus und Air Matchday. Danke, Jungs.
Gerne.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.